Als ich mein erstes Startup gegründet hatte, habe ich geschlafen wie ein Baby. Ich bin alle 2 Stunden aufgewacht und habe geweint. Dieses wunderbare Zitat war mir noch im Kopf, als es um unsere neue Gästin ging. Denn sie hat nicht eine klassische Karriere angefangen, sondern hat mittendrin aufgehört und ein Startup gegründet. Und dann noch ein Startup gegründet, denn Startups sind keine lineare Geschichte. Ganz häufig müssen Ideen neu angefasst werden. Und mit dem Thema der Pivots, des Neuerfindens, möchten wir uns heute auseinandersetzen. Dazu haben wir einen ganz bestimmten und besonderen Platz gewählt, denn wir nehmen live auf von der Her Career. Die Her Career ist Mitte Oktober in München gewesen und ist Europas führende Karriere- und Networking-Plattform für Frauen. Es wird also sehr spannend und auch ein bisschen laut im Hintergrund. Freut euch auf unser Interview live von der Her Career mit Dr. Anne Greuel. So, hallo, hier geht es jetzt weiter mit Dig Deep. Wir sind Frauke und Christoph und wir machen seit 7, 8 Jahren schon ein Podcast zum Thema Digitalisierung. Wir sind Teil der Brand 1 Podcast-Familie. Brand 1 ist die Wirtschaftszeitung, die ihr vielleicht kennt. Ja, und wir schauen aus 2 Blickwinkeln drauf. Ich selber schaue aus dem Blickwinkel der Wirtschaft drauf. Ich bin bei Accenture und beschäftige mich den ganzen Tag mit dem Thema Digitalisierung. Und Frauke?
Ich bin Professorin hier an der LMU in München und vertrete das Fach Statistik und Data Science, komme aber ursprünglich aus den Sozialwissenschaften, also kenne eigentlich auch mindestens 2 Seiten in der Wissenschaft.
Das Thema von unserem Podcast heute ist, dass nicht alles im Leben immer geradeaus läuft. Auf Englisch kann man das so schön Pivot nennen. In Wirklichkeit heißt das scheitern, sich auf den Hintern setzen, sehr schlecht schlafen und neu anfangen. Und wir haben einen wunderbaren Gast mitgebracht, Anne Greuel. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, freue mich hier zu sein.
Ja, Anne, jetzt ist natürlich eine komische Einleitung. Du hast hier in München an der TU in München studiert, du hast hier promoviert zum Thema, wie denn eigentlich Innovation in internationalen Unternehmen geht. Und da merkt ihr schon, Innovation, große Unternehmen, könnte manchmal schwierig sein. Du hast dann selber mit einem Automobilhersteller in Ingolstadt gearbeitet, du hast dann in Stanford einen Teil deiner Promotion gemacht, also bist in die USA gegangen, warst selber als Investorin unterwegs. Und dann hätte eigentlich eine Karriere im klassischen Management eigentlich nichts mehr im Wege stehen sollen. Es kam aber anders. Was ist passiert?
Ja, es kam anders. Und zwar bin ich jetzt Gründerin von Liege, wahrscheinlich dem trockensten KI-Unternehmen der Welt. Und zwar...
Ein bisschen was.
Ja, genau. Wir helfen Unternehmen mit der Flut an Regularien besser zurechtzukommen, die zu bewältigen. Und da haben wir eine Software entwickelt, die für den Anwendungsbereich Produktcompliance gilt. Und so wollen wir unseren Beitrag leisten, um Klarheit in regulatorische Komplexität zu bringen.
Heute möchte ich euch Clockodo vorstellen, das smarte Tool für Arbeits- und Projektzeiterfassung. Ob im Büro, im Homeoffice oder unterwegs. Mit Clockodo erfasst ihr Zeiten mobil, per App oder online im Browser. Einfach, flexibel und ohne Aufwand. So habt ihr jederzeit den Überblick über Projekte und Kunden. Teams arbeiten produktiver, die Planung wird klarer und Abrechnungen stimmen auf den Punkt. Statt Excel-Chaos gibt Struktur und Transparenz, die Basis für digitale Professionalität und faire Kommunikation mit euren Kunden. Über 15.000 Unternehmen setzen schon auf Clockodo. Testet es 14 Tage kostenlos und mit dem Code DIGDEEP25 erhaltet ihr nach Abschluss zusätzlich 3 Monate gratis. Mehr Infos unter clockodo.com/digdeep. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.
Du bist also selber Gründerin geworden, hast
genau.
Ein Unternehmen jetzt mit aufgebaut. Wie hast du denn diese Idee gefunden? Wie ist die Idee zu euch gekommen?
Ja, gute Frage. Also man muss sagen, wir hatten am Ende genug von den vielen Beschwerden, Klagen über die Flut an Regularien, die Komplexität auf der regulatorischen Ebene, die gerade Unternehmen in der EU, für die wirklich eine Last ist. Und deswegen wollten wir was dagegen machen und mit Legal dem Ganzen ein Ende setzen. Und selbst bei meiner Zeit damals bei Audi, kommen wir vielleicht dann später noch dazu, habe ich schon miterlebt, wie das ganze Thema Homologation, also genau der Prozessschritt, der Schritt im Produktentwicklungszyklus, wo Innovation auf Regularie trifft, um dann am Ende die Marktzulässigkeit zu bekommen, wie das ein sehr aufwendiger, komplexer Prozess ist. Und auch da habe ich die Kollegen nicht beneidet um die Flut an Excel-Tabellen, mit denen die sich beschäftigt haben. Und später dann als Unternehmerin saß ich in der gleichen Rolle.
Jetzt ist es ja so ein relativ dröger Prozess. Also du hast irgendwelche Vorschriften, du willst eigentlich was im Produkt machen. Und die Menschen, die das machen, die treffen jetzt auf ganz neue Möglichkeiten. Digitalisierung, wahrscheinlich AI, vermute ich mal. Was passiert denn da, wenn du in so einem sehr auf Risikolosigkeit bedachten Umfeld dann arbeitest? Ja? Also rennt ihr da offene Türen ein? Wie einfach ist es denn eigentlich mit so innovativen Ideen auf so ein großes Unternehmen zu kommen, das eher vor allem Sicherheit braucht?
Ja, also ich bin wirklich positiv überrascht über die Offenheit, die uns entgegenkommt. Ich glaube, das liegt auf der einen Seite an dem großen Pain, den die Unternehmen und auch die Mitarbeiter, Compliance Manager jeden Tag auch spüren. Und auf der anderen Seite auch natürlich jetzt schon das Wissen um KI, dass man damit wirklich sehr viel neue Dinge angehen kann, viel bewegen kann. Das heißt, da trifft Neugierde und Pain zusammen und deswegen sind die Türen eigentlich offen. Und dann geht es eben darum, auch zu erklären, was wir tatsächlich machen, auch Ängste zu nehmen, auch mit ein paar, sage ich mal, Mythen rund um KI aufzuräumen. Und da ist das Feedback sehr, sehr positiv.
Bevor du noch einsteigst, wie das eigentlich funktioniert, möchte ich mal einen Schritt zurückgehen, weil ich ja also du sprichst von großen Unternehmen, aber meine Erfahrung ist eher große Universitäten oder große Verwaltungen, die Bundesagentur für Arbeit hat nebenan einen Stand, da habe ich mal gearbeitet. Auch da gibt es natürlich überall Leute, die mit Compliance zu tun haben. Welches Problem löst ihr für die? Also nicht wie, sondern welches Problem versucht ihr da zu lösen?
Ja. Also das Kernproblem ist die Menge, die Fülle an Gesetzen und Vorschriften. Also man muss sich vorstellen, jede Woche kommen in der EU im Schnitt 60 neue Gesetze, treten in Kraft.
Jede Woche.
Und die Herausforderung für Unternehmen ist zu wissen, was betrifft mich, was sind rechtliche Anforderungen, die für mich als mein Unternehmen, für meine Produkte gelten. Und dafür müssen Unternehmen und diese Mitarbeiter, die Compliance Manager, Gesetze lesen, tausende von Seiten und herausfiltern, was auf ihre Produkte zutrifft. Und wir automatisieren das. Unsere KI analysiert gesetzliche Texte und verknüpft die dann automatisch mit den Produktinformationen. Und so wissen eben die Unternehmen genau, welche Anforderungen betreffen sie und was müssen sie tun.
Jetzt vermute ich von deinem CV, dass du nicht die ganze Zeit hinterm Rechner sitzt und Code schreibst. Wie hast du die Leute gefunden, die das dir helfen zu automatisieren und dann tatsächlich dieses Spinnennetz an Regularien durchdringbar machen?
Genau, ich bin vom Hintergrund Ökonomin und meine zwei Co-Founder haben den technischen Hintergrund in Data Science und Informatik. Und wir haben uns im Prinzip über das gleiche studentische Programm kennengelernt hier in München, das CDTM. Und das ist ein Programm, wo interdisziplinär, sage ich mal, Personen mit verschiedenen Studienhintergründen auch zusammengebracht werden und der ideale Brutkasten sozusagen für Gründungsideen. Und genau so lief es auch bei uns.
Gründungsideen, das hört sich ja sehr durchdacht an, was du da erzählt hast. Unser Thema heute ist aber Pivot, also Veränderung und auch Neuanfang und so weiter. Was ist denn auf dem Weg bis dahin passiert? Also ist diese Idee so klar und kann man da einfach geradeaus laufen oder ist das eher so ein Meandern und ein Rantasten? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, also grundsätzlich wollte ich schon immer Unternehmerin werden, aber ich habe definitiv, wie du sagtest, nicht den direktesten Weg gewählt. Und für mich war ganz wichtig, mit dem richtigen Team zu gründen. Und auch ein Thema anzugehen, was spannend ist und was Sinn macht. Und so kam es dann auch. Also ich habe erst meine Zeit bei Audi verbracht, war in der Beratung, wie du meintest. Und dann zusammen mit Patrick und Sebastian, als wir uns dann zusammengefunden haben, festgestellt, das ist das richtige Team, mit denen möchte ich gründen. Und dann haben wir sehr systematisch nach Themen gesucht. Und so war es, sage ich mal, Team First. Und die erste Idee war dann tatsächlich im Bereich Web3, Data Analytics, also in einem ganz anderen Bereich. Und da war es dann so, dass es eben zum Pivot kam, weil wir das Potenzial am Ende nicht langfristig gesehen haben. Und da kommen wir sicherlich gleich auch nochmal dazu. Aber jedes Startup basiert auf Annahmen, auf starken Thesen. Und die Thesen sind riskant, sonst wäre es kein Startup. Deswegen nennt man es auch Risikokapital, Venture Capital. Und in dem Fall hat sich eine unserer Kernthesen eben nicht bewahrheitet. Und dann sind wir auch zu dem Punkt gekommen, wir pivoten, wir suchen nach einem anderen Thema.
Das finde ich total interessant. Also du sagst Team First. Ja. Und ich frage deshalb so ein bisschen nach, weil ich ja ständig mit jungen Leuten zu tun habe, die sich überlegen, was mache ich jetzt nach meinem Abschluss. Ja. Und ich schon auch versuche, denen die Ideen zu geben, vielleicht macht es, aber wir reden immer über Thema erst. Ja? Mhm. Und was du jetzt hast, für mich völlig neue Perspektive. Was hast du da, also warum Team First und was an den beiden Partnern war für dich so, dass du sagst, es funktioniert?
Ja, also Team First ist, glaube ich, der wesentliche Punkt, warum wir durch den gesamten Pivot hindurch immer noch als Team ja zu stark sind, weil es so viele Situationen, Momente in so einer Phase des Pivots gibt, wo man an sich selber zweifelt, wo man einfach nicht mehr kann, wo man auch mal frustriert ist. Und wenn man da nicht ein starkes Team hat, und es war für mich, jedes Mal kam ich zu dem Schluss, mit Patrick und Sebastian habe ich die stärksten Partner an meiner Seite. Wenn es mit denen nicht klappt, dann weiß ich nicht mit wem. Und das hat mich wirklich durch diese Phase persönlich gezogen. Und dazu kommt, dass wir einfach sehr breit aufgestellt sind. Ich habe einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, Patrick eben Data Science und technischen Hintergrund, hat aber bei McKinsey gearbeitet, also versteht sozusagen die Businesswelt als auch die technische Welt. Und Sebastian ist sehr, sehr tief auch in KI-Entwicklung lange Zeit drin gewesen, ist sehr, sehr technisch und so bilden wir sozusagen das gesamte Spektrum ab. Und sind da sehr, sehr gut aufgestellt und damit, sage ich mal, auch fähig, viel, viel umzusetzen, auch obwohl wir ein kleines Dreierteam sind.
Habt ihr denn zum ersten Mal gegründet? War das für euch das erste Mal?
Ja, wir haben quasi zum ersten Mal das erste Thema gegründet. Das war für uns alle drei die erste Gründung. Und deswegen haben wir uns auch sehr stark damit auseinandergesetzt in diesem Prozess. Es gibt so diesen Gründungsfragebogen, wo man dann auch viele Kernfragen systematisch abfragen kann.
Also bist du bereit, wenig Werte zu schlafen? Bist du bereit, ohne Geld zu arbeiten?
Ja, du sagst es. Also es sind wirklich wichtige, unangenehme Fragen auch. Also die Frage, wie viel Geld brauche ich wirklich, um meine Lebenshaltungskosten zu decken? Ab wann kann ich nicht mehr schlafen? Weil das ist was ganz, ganz Persönliches und es ist bei jedem anders. Jeder hat ein individuelles Setup und eine Vergangenheit, die er mitbringt. Und da ist es wichtig, auch solche Dinge zu klären, aber auch die Frage, was heißt Erfolg für mich? Möchte ich ein Unicorn, möchte ich ein börsennotiertes Unternehmen aufbauen oder bin ich mit einem 10 Millionen Exit happy und will sofort verkaufen? Und das sind große Fragen und Unterschiede, wo es gut ist, einfach mal vorher, bevor man dann in der Situation konkret steckt, schon mal die Werte und die Visionen einfach abzugleichen.
Was hat euch denn da geholfen? Weil wenn man das zum ersten Mal macht, ist es eine völlig neue Situation. Da gibt es auch viele Fragen von außen. Also es wäre ganz bequem gewesen zu sagen, okay, ich suche mir einen der Stände aus, ich gehe dahin, ich lasse mich anstellen, kriege jeden Monat meinen Check und alles gut. Was hat euch denn geholfen, in der Situation diese Entscheidung dann wirklich auch zu treffen?
Also ich glaube, auch das ist was sehr, sehr Individuelles. Wie gesagt, ich hatte schon immer so diesen Drang, unternehmerisch tätig zu sein, aber hat natürlich dann auch am Ende bei McKinsey, bei Audi schon sehr spannende Jobs und auch gewisses, sage ich mal, Comfort-Level erreicht, sodass es dann nicht mehr so einfach war, zu sagen, gebe ich das jetzt auf für eine sehr, sehr unsichere Zukunft. Und das ist eben Kern von Gründen. Es ist sehr asymmetrisch, die Erfolgsaussichten. Also sehr wahrscheinlich, dass man scheitert, aber wenn es klappt, dann ist eben der Erfolg auch potenziell sehr groß. Und für mich war es eigentlich über die Jahre die Frustration, immer mit Innovationsthemen beschäftigt gewesen zu sein und aber zu sehen, wie in großen Unternehmen, wie bei Beratungen alles sehr zäh, passiv ist. Also meine Rolle war immer sehr passiv. Und ich hatte so dieses Bild vom Fußballspiel im Kopf, wo ich an der Seitenlinie stehe und die Gründer von außen, die Entwickler sozusagen beim Kreativsein, beim Arbeiten anfeuere und unterstütze, aber selber einfach nicht derjenige bin, der am Ball ist und proaktiv was macht. Und ich wollte die Seiten wechseln, ich wollte selbst mich ins Spielfeld wagen und das war meine Grundmotivation dann auch.
Jetzt ist ja auf dem Spielfeld die Wahrscheinlichkeit zu scheitern, zu verlieren, nicht klein. Ja? Wie scheitert man denn gut? Du warst ja in den USA vorher auch. Die USA haben eine lange Tradition, besonders an der Westküste eben sehr schnell das Leben auf den Kopf zu stellen, reinzugehen, zu scheitern und wieder neu anzufangen. Das ist hier in Deutschland eher ungewöhnlich. Vielleicht nicht mehr so wie früher, aber es ist ja eher so dieses Thema die Abrisskante im Lebenslauf. Was ist denn da passiert? Da ist irgendwas nicht, was nicht funktioniert. Wie scheitert man denn gut?
Ja, das ist eine große Frage, eine gute Frage. Scheitern tut immer weh und ich glaube, das sagt einem jemand in den USA genauso wie hier. Es stimmt, in den USA ist es nicht so stigmatisiert. Das heißt, es wird schon fast gefeiert und es ist dann in Ordnung und das tut einem selber natürlich auch gut. Hier in Deutschland ist es anders und auch, sage ich mal, geprägt durch die deutsche Kultur und Mentalität, habe ich festgestellt, dass ich erstmal über mein eigenes Ego steigen musste. Also es ist sehr viel mehr, sich selbst einzugestehen, dass man gescheitert ist und damit klarzukommen, als dass das Umfeld einen ständig damit konfrontiert. Und als ich an dem Punkt war und festgestellt habe, eigentlich steht nur mein eigenes Ego mir im Weg, nochmal neu anzufangen, weiterzumachen, das war wirklich ein Aha-Erlebnis. Und da habe ich auch gemerkt, dass die Realität eigentlich gar nicht so dramatisch ist. Also Beispiel unsere Investoren, als ich denen dann davon erzählt habe, als ich die mitgenommen habe, war es so, die waren sehr proaktiv, sehr kommunikativ, sehr unterstützend, haben die reagiert auf unseren Pivot und eben nicht, wie man es erwarten könnte, hier in Deutschland uns enormen Druck gemacht. Also da hatte ich tatsächlich dann am Ende eine andere und eine sehr positive Erfahrung.
Es ist ja, dann die Frage, ne? Wann ist der Zeitpunkt auf dem Spielfeld, wo man sagt, jetzt wird nicht mehr Fußball gespielt, sondern Handball? Ne? Also vom Platz runtergehen und ein anderes Spiel anfangen. Ich kenne das in einer ganz anderen Situation. Also auch die Menschen, die bei mir promovieren, fangen manchmal mit einem Thema an, was sich einfach nicht eignet für sie zur Promotion. Ja? Und da ist ähnlich. Man hat schon ein bisschen investiert, man macht da weiter. Aber wann ist der richtige Zeitpunkt zu sagen, okay, jetzt was anderes? Wie habt ihr festgestellt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt? Hattet ihr eine Metrik vereinbart vorab oder wie habt ihr das gelöst?
Ja, ist ganz schwierig, weil es gibt ja die Sunk-Costs und man hängt natürlich sehr stark an dem Investment, was man schon getätigt hat. Wie haben wir es gelöst? Wie anfangs gesagt, wir hatten starke Annahmen, Thesen, auf denen wir unser Startup gefußt haben. Das war damals, dass die NFT-Technologie sich durchsetzen wird und Unternehmen diese Technologie umsetzen werden.
Ich sag mal als Stichwort Blockchain.
Genau, so ganz Blockchain. Grob.
Das
genau.
Kann, glaube ich, jeder zuordnen.
Aber im Prinzip auch auf viel anderes übertragbar. Also wir hatten eine starke These und es war nicht klar, ob das so Gewissheit wird. Weil wenn es klar gewesen wäre, dann braucht man auch kein Startup gründen. Dann gibt es etablierte Unternehmen, die mit Sicherheit dann draufgehen. Das heißt, wir hatten diese Thesen und wir haben dann immer beobachtet, wenn neue Daten, also neue Informationen dann sich ergeben haben, stimmt es noch? Sind wir noch auf dem richtigen Weg oder müssen wir unsere Grundannahmen hinterfragen? Und das war dann auch, sage ich mal, der Prozess. Das klingt jetzt sehr analytisch. Also es war auf der einen Seite natürlich was, wo wir gesehen haben, der Markt entwickelt sich in eine andere Richtung. Und wir mehr und mehr hinterfragt haben, okay, sind wir dann noch auf dem richtigen Weg? Und da war auch dieses Anfangsziel, wir wollen ein großes Unternehmen bauen, natürlich auch maßgeblich, weil wir festgestellt haben, es ist kein Scheitern, wir können weiter auch den Weg gehen, aber er führt uns nicht zu dem Ziel, dem großen Unternehmen.
Ich frage nochmal nach. Ja. Wir hatten in der vergangenen Folge auch mit einem ehemaligen Gründer festgestellt, dass die Beziehung zu den Partnern ein bisschen ist wie Beziehung zu Partnern, auch in der Ehe zum Beispiel oder Lebensgemeinschaften. Da ist es ja auch so, dass man eigentlich immer mal wieder guckt, passt das noch? Aber natürlich noch mehr Tabu als bei einer Firma. Aber ich könnte mir das ähnlich schwierig vorstellen. Hattet ihr tatsächlich vereinbart, einmal im Monat oder einmal im Quartal gucken wir, passen unsere Annahmen noch? Oder welche Struktur habt ihr geschaffen drumherum, damit so ein Gespräch notwendig ist und nicht plötzlich aussieht wie Vertrauensbruch oder was? Glaubst du nicht, dass wir das schaffen können?
Genau, also wir haben tatsächlich Ziele festgelegt, OKRs, und haben einmal im Monat sozusagen die auch uns angeschaut, haben die reviewed, haben die Daten dann vorbereitet und zusammen diskutiert. Das ist, wie gesagt, diese sehr analytische und sachliche Ebene. Und dann gibt es natürlich die persönliche Ebene. Und da haben Patrick und ich von McKinsey ein paar Arbeitsweisen mit ins Team gebracht. Das eine ist regelmäßige One-on-Ones, also jeweils zu zweit sprechen wir einmal im Monat, wo wir auch drüber sprechen, wie geht's uns gerade, wie fühlt sich's gerade an. Also neben der sachlichen, datengetriebenen Ebene und Raum gibt zur, irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind nicht mehr auf dem richtigen Weg. Wie fühlst du dich denn damit? Und das war einmal sehr, sehr wichtig. Und das andere ist tägliche Mood-Checks. Also tatsächlich, wir haben jeden Morgen einen Check-in-Call oder im Office. Und das allererste, was wir machen, ist zu sagen, jeder sagt von 1 bis 10, wo ist der Mut gerade? Also wo ist die Stimmung? Wie geht's uns? Und es klingt klein, aber es ist so wichtig und magisch, weil es öffnet eben auch den Raum zu sagen, ich habe heute schlecht geschlafen, ich bin total grantig und deswegen habe ich heute nur eine 5.
Sozusagen. Was war es denn heute Morgen?
Heute Morgen war es eine 7, weil ich habe tatsächlich ein bisschen schlecht geschlafen, aber jetzt ist es auf jeden Fall bei einer guten, soliden 8.
Sehr gut.
Also es ändert sich auch. Ja, aber das hilft eben, um dann auch zu sagen, jemand ist gerade schlecht drauf und ich beziehe das nicht auf mich persönlich oder es kommt vielleicht mal eine bockige Antwort und ich weiß aber den Kontext. Und das sind so kleine, sag ich mal, Arbeitsmethoden oder Teamansätze, die uns sehr geholfen haben, dann auch immer den Kontakt zueinander und zu den Befindlichkeiten zu halten.
Jetzt haben wir ja ganz viel gehört über weiche Themen eigentlich im Fokus. Das heißt, das Team, die Art und Weise, wie ihr zusammenarbeitet, wie es euch geht. Und die harten Themen, Kunden, Aufträge, Geld und so weiter, sind so eher außenrum. Ihr kommt jetzt ja aus dem Umfeld. Eine Beratung hat ja typischerweise sehr viel Fokus auch auf diese Prozesse und Change und so weiter. Was hat denn euch da geholfen, tatsächlich dann auch mit eurem Selbstbild und Eigenbild umzugehen, diese Spannungen im Team vielleicht auch zu sehen und um vielleicht auch zu verbessern? Habt ihr einen Coaching-Partner an der Seite gehabt oder wie macht ihr das? Oder welchen Rat würdest du auch einem neuen Gründungsteam geben an der Stelle?
Also wie gesagt, diese Methoden haben uns sehr geholfen. Auch, dass wir einfach persönlich uns sehr, sehr gut verstehen. Das hilft auf jeden Fall auch. Und die Grundeinstellung haben, jeder meint's gut und jeder ist sehr, sehr fähig. Und diese Wertschätzung ist, glaube ich, die Basis jeder Teamarbeit. Wir hatten kein externes Coaching, aber ich muss sagen, wir sind sehr gut vernetzt in dem Münchner Gründungsökosystem, wo wir uns schon auch viel Rat holen. Also viel Rat von anderen Gründern, viel Austausch mit unseren Investoren, die auch selbst schon mal gegründet haben und uns da austauschen und auch, sag ich mal, Feedback und Tipps holen. Das ist auf jeden Fall hilfreich gewesen.
Wie einfach ist denn so ein Austausch, wenn man dann mit einer neuen Idee schwanger geht und eigentlich mal gucken will, wie gut funktioniert die, ohne dass einem aber jemand die Idee klaut? Also ist das ein Kontext, in dem ihr euch da sicher genug fühlt? Oder ist es so, dass ihr dachtet, ah, die Tech, das haben nur wir im Griff? Oder was hat euch da sicher gemacht, dass das funktioniert?
Also diese Angst, dass einem jemand die Idee klaut, die ist eigentlich nicht vorhanden, weil Ideen gibt es wie Sand am Meer.
So ist
es kommt am Ende wirklich auf die Umsetzung an. Und das ist eine der Dinge, die man ganz schnell vergessen muss oder hinter sich lassen muss, nicht über seine Ideen zu sprechen. Im Gegenteil, viel über die Ideen sprechen, weil im Zweifel haben schon ein paar probiert, sind damit gescheitert. Man kann davon lernen und man lernt eben auch gerade in einer neuen Domäne, in der man vielleicht vorher noch nicht aktiv war, nur über den Austausch mit Experten, mit erfahrenen Personen, die schon sehr, sehr lange in den Bereichen tätig sind. Also das war tatsächlich von Anfang an nicht die Herausforderung.
Ich glaube, das ist ein Grundmissverständnis in der Gründungsszene, wenn man so von außen drauf schaut. Also Ideen gibt es wie Sand am Meer, wie du sagst. Also es ist kein Mangel an Ideen und eine Idee ist noch lange kein Startup.
Ist also, das ein Grundmissverständnis in der Wissenschaft auch.
Ja? Also Teilen ist glaube ich, ein ganz wichtiges Ding. Ja? Also das heißt, wirklich die Gemeinschaft zu nutzen. Jetzt muss diese Idee ja irgendwie zum Kunden kommen. Und ich denke mal, ihr seid jetzt nicht gerade sehr introvertiert, so wie ich dich jetzt erlebe. Also ich glaube, ihr seid es gewohnt, sich vor dem Kunden hinzustellen und so weiter. Wie öffnet man diese Türen? Also man hat eine tolle Idee, man hat was verstanden, aber man ist ja meistens gar nicht Teil der Kundschaft oder der Ansprechpartner. Wie kommt man denn da hin?
Sehr gute Frage. Also ich würde sagen zweierlei. Das eine ist wirklich die eigenen Hausaufgaben machen. Also wir haben uns dann entschieden, eben in diesen rechtlichen Bereich, in den Compliance-Bereich einzusteigen und da Probleme auch nochmal zu identifizieren, genauer zu verstehen, und haben uns dann sehr viel Sekundärrecherche gemacht, haben uns tatsächlich sogar in Jura eingeschrieben, um wirklich die juristische Methodik zu verstehen und nochmal selbst sozusagen mit einem studentischen Mindset, mit einem Beginner-Mindset, wie man so schön sagt, ranzugehen. Und das andere war, wir sind über LinkedIn sehr proaktiv auf diese Zielgruppe zugegangen, Compliance Manager, Quality Manager, haben die angeschrieben und haben erstmal gesagt, wir wollen lernen, wir wollen uns austauschen, wir haben eine Idee, seid ihr offen für ein Gespräch, uns Feedback zu geben. Und dann erst über die Zeit natürlich hat sich dann auch das Thema, die Idee, das Produkt verkräftigt und ist konkreter geworden. Und auch dann sind wir erst in einen sozusagen Sales-Prozess übergegangen.
Finde ich total toll. Als ich hier heute Morgen mit dem Fahrrad hergekommen bin, da habe ich gedacht, wer auch immer da die Fahrradständer installiert hat, ist schon lange nicht mehr selber Fahrrad gefahren und weiß nicht, dass man was braucht zum Anschließen oder überhaupt genug Platz und Ähnliches. Klingt so, als hättet ihr den Fehler nicht gemacht. Das heißt, ihr habt zuerst mal besucht, mitgehört, selber auch ein bisschen Legal gelernt, um zu wissen, wie kann ein Produkt auch funktionieren. Wie schwierig war das, tatsächlich so nah dran zu kommen? Weil du kannst ja nicht plötzlich eine Firma machen und sagen, okay, ich bin jetzt mal mein eigener Compliance Manager, sondern du. Und ich frage deshalb, weil ich oft so Anfragen bekomme und muss gestehen, dass ich nicht immer Zeit habe, ja, mich mit jemandem zu treffen, geschweige denn auf die E-Mail schon zu antworten. Ja. Wie hoch war da eure Ablehnungsrate oder wie offen, also wie einfach war das, dieser Kaltkontakt?
Also ich war positiv überrascht. Ich glaube, Leute wollen sehr gerne teilen und ich glaube jetzt auch unsere Zielgruppe Compliance Manager sind nicht die, die täglich angeschrieben werden und nach Gesprächen gefragt werden. Deswegen glaube ich, war das auch da sehr viel Offenheit dafür. Grundsätzlich glaube ich, war es wichtig, dass wir eben, sag ich mal, so bodenständig sind, die Sprache erstmal gelernt haben, um dann wirklich auch den richtigen Engel zu finden, also den richtigen Ansatz da zu kommunizieren und dann aber auch sehr breit rauszugehen. Also wir haben tatsächlich sehr, sehr viele hundert Personen angeschrieben und dann ist natürlich klar, dass auch viele Nein sagen und sich davon aber auch nicht unterkriegen lassen und einfach weiterzumachen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig dabei. Ja.
Jetzt habt ihr AI mit im Boot und ich würde gerne noch mal ein bisschen auf diesen Aspekt draufgehen. Meine Tochter ist gerade 18 geworden, hat Abi gemacht. Und was jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich ihr raten soll, was sie studieren soll. Denn wenn ich mir das anschaue, Jura, wahnsinnig viel AI, weil viele Texte lesen, viele Sachen durcharbeiten und so weiter. Ein tolles Fressen für AI-Algorithmen. Aber auch ganz viele andere Prozesse im HR, im Sales, im Marketing und so weiter, auch im Engineering, werden ja heute total gut adressiert von AI oder Agentic AI, wie es heute heißt. Also von immer ausgereifterten Methoden, um tatsächlich automatisiert das zu machen. Das Zweite, was auffällt, ist, die Geschwindigkeit ist extrem hoch. Also wenn ich mit Google spreche, dann sagen die, alles, was 3 Monate alt ist, ist schon Legacy, wenn man so in der IT sagt, also es ist schon alter Tobak, also 3 Monate und es ist schon wieder veraltet. Das heißt also, ihr seid in einem Feld, was sich gerade wahnsinnig neu erfindet und was das auch noch in extremer Geschwindigkeit macht. Wie geht ihr selber erstmal damit um, dass sich praktisch eure Technologiebasis eigentlich alle 3 Wochen irgendwie neu überholt hat? Und wo seht ihr denn die Zukunft dann auch für eure Kunden? Also werden wir in einem Jahr, in 2 Jahren alles nur noch computerbasiert haben und die Menschen sind da gar nicht mehr so groß notwendig?
Gute Frage, viel drin. Also ich glaube, zum einen sehen wir es als Vorteil an, dass sich alles so schnell bewegt und weiterentwickelt. Wir sind ganz vorne mit dabei und sehen das auch als Wettbewerbsvorteil, wo wir uns natürlich unterscheiden von vielen anderen Unternehmen, dass wir die neuesten Tools nutzen, dass wir, sag ich mal, auch den Kunden die neueste Technologie anbieten können. Die andere Frage ist, wird es in, sag ich mal, 5 bis 10 Jahren in der Art noch die Mitarbeiter geben oder diese Jobs? Ich glaube ja, es wird sich natürlich sehr stark verändern. Also die Arbeit mit KI, die Arbeit mit diesen Tools muss gegeben sein. Also da wird keiner drum rumkommen. Deswegen ist, glaube ich, eine Grundfähigkeit zu verstehen, was kann KI, was kann sie aber auch nicht. Also auch im Hinblick auf deine Tochter, da eben wirklich zu verstehen, wie kann ich KI, wie kann ich diese Tools nutzen, um bessere Ergebnisse selbst zu schaffen und mich nicht komplett nur drauf zu verlassen. Und wir wollen die Mitarbeiter befähigen, besser machen. Wir wollen sie, sagen wir mal, Prozesse beschleunigen und dadurch jetzt so ein trockenes, langweiliges Thema wie Produktcompliance einfach sehr viel besser umsetzen, sehr viel angenehmer auch für die Mitarbeiter und fürs Unternehmen machen. Und da sehen wir aber die Rolle unserer Kunden nach wie vor als sehr, sehr wichtig an, die am Ende mit den Ergebnissen arbeiten müssen und fürs Unternehmen eine Entscheidung treffen müssen. Und da ist es, wie du meintest, auch sehr wichtig, dass weiter Experten in den Unternehmen sind, die mutig auch Entscheidungen treffen, eben basierend und in Zusammenarbeit mit diesen Tools.
Ja. Ich würde jetzt gerne die Runde ein bisschen öffnen. Da sind ja ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer da. Wer von euch nutzt denn im beruflichen Alltag schon irgendein Chatbot, irgendeine KI, die im Job hilft? Erste Hände hoch. Ich glaube, privat nutzt wahrscheinlich jeder irgendwie ChatGPT, oder? Also das heißt, das fängt so langsam an, da zu sein. Habt ihr denn Fragen an die Anne? Was interessiert euch? Wir haben noch ein Handmikro da. Also wer sich gerne einklingen möchte, kann gerne hier mit einsteigen.
Ja. So. Kleinen Moment, das Mikro kommt.
Genau. So, jetzt brauchen wir natürlich den typischen Eisbrecher. Super, vielen Dank.
Hi. Gerne. Ja, bei dem Thema Compliance, da geht es natürlich eben um die rechtlichen Grundlagen, aber darüber hinaus gibt es ja auch die berühmte Grauzone, also die Interpretation sozusagen. Wie sichert ihr euch da als Unternehmen ab, dass wenn dann danach Entscheidungen getroffen werden, die halt mit einem hohen Reputationsschaden verbunden sind oder so, dass es nicht auf euch zurückfällt? Also wie grenzt ihr euch da auch ab? Weil das ist ja auch das, was wir bei der KI haben, ne? Die kann uns unterstützen, Basis liefern und dann geht es aber immer noch um den menschlichen Aspekt dabei. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was erzählen.
Ja, danke, das ist ein wichtiger Punkt. Also wir treffen nicht die Entscheidungen für die Unternehmen, wir bereiten die Informationen auf, aber die finale Entscheidung und genau dieser Punkt der Auslegung, was ist anwendbar, was ist nicht anwendbar, es kommen auch betriebswirtschaftliche Überlegungen und Abwägungen natürlich mit dazu, ist nicht alles rechtlich schwarz-weiß, das obliegt dann den Nutzern, den Entscheidern im Unternehmen. Wir liefern aber die transparente Datenbasis, die Informationen. Und da ist eben ein wesentlicher Punkt auch bei unserem System, dass wir es nachvollziehbar und transparent machen, also nicht eine Blackbox haben, wo das Ergebnis eine Recommendation ist und der KI kommt, sondern dass nachvollziehbar ist, auf welche rechtliche Quelle bezieht sich das, wie war die Abwägung, die Überlegung des Systems, sodass es für den Nutzer eben auch klar und nachvollziehbar ist.
Aber es ist eine tolle Frage, weil ich glaube, wir stehen da erst ganz am Anfang. Ich bin ganz froh, dass ich viele Regeln nicht kenne, die ich wahrscheinlich jeden Tag breche. Also das heißt, dieses Augenmaß auch zu sagen, naja gut, das steht schon irgendwo, aber lass es trotzdem dahin gehen. Weil wir hatten es auch diskutiert, eigentlich, wenn du alle Regeln anwenden würdest, wird wahrscheinlich kein Produkt mehr hinten rauskommen an vielen Stellen. Und dazu haben wir, glaube ich, noch keinen Weg gefunden, was es denn jetzt heißt. Also halten wir das sklavisch an, das was oben steht. In welcher Rolle ist denn die KI? Noch sehr unterstützend, aber das wird ja weitergehen. Die KI wird ja automatisiert Entscheidungen treffen und so weiter. Also ich glaube, da müssen wir an vielen Stellen noch viel mehr lernen, wie man versteht, was sie da eigentlich macht. Hier ist eine weitere Frage. Das Mikro bitte. Genau, wir brauchen den Mikrofonläufer. Hier vorne bitte. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Insights und für die super spannenden Berichte und Fragen. Mich würde interessieren, also ich bin selber Juristin und ich frage mich, wie...
Das will meine Tochter auch studieren. Ich weiß es nicht.
Ja. Ich habe aber dann noch ein zweites Studium gemacht bei Innovationsmanagement. Mich würde interessieren, wie stellt ihr sicher, dass die KI sauber arbeitet? Weil sie, also gerade bei den juristischen Texten, wirklich manchmal auf jedes einzelne Wort ankommt. Wie stellt ihr sicher, dass die KI zum Beispiel nicht halluziniert oder Zusammenhänge herstellt, die überhaupt nicht richtig sind? Und wie stellt ihr sicher, dass alles mit inbegriffen ist? Also alle rechtlichen Grundlagen, die es braucht für eine gute Entscheidungsgrundlage. Dankeschön.
Ja, sehr gute Frage. Wir nutzen KI, um die Gesetze einmal zu analysieren, also wirklich herunterzubrechen, systematisch aufzubereiten und rechtliche Anforderungen zu extrahieren. Und dabei geben wir eben auch immer dann den Rückschluss wieder zum Gesetz, also zu dem Gesetzeszitat, aus dem wir sozusagen die Informationen ziehen. Und haben uns dann an der juristischen Methodik der Subsumptionen orientiert, wo wir einen ganz konkreten rechtlichen Tatbestand mit einem konkreten Sachverhalt sozusagen abgleichen und wo wir sagen, fällt jetzt dieses Produkt mit diesen spezifischen Produkteigenschaften unter diesen Tatbestand und ist deswegen wahrscheinlich anwendbar oder das Gesetz ist wahrscheinlich anwendbar dann auf dieses Produkt. Und so verarbeiten wir sozusagen die Daten und geben dann eben dem Nutzer aber auch all diese Überlegungen, all die Datenpunkte transparent mit, sodass es nachvollziehbar ist und dass sich der Nutzer selbst dann auch nochmal vergewissern kann, okay, welche Informationen vom Produkt sind eingeflossen, welche Informationen aus dem Gesetz sind eingeflossen, kann sich direkt auch den Gesetzestext daneben anzeigen lassen und so eben eine schnelle, transparente erste Einschätzung, die dann aber eben nochmal vom Experten verifiziert und geprüft wird.
Gibt es weitere Fragen von euch? Wenn keine Fragen mehr da sind, hätte ich noch eine. Du hast ja hier studiert. Konntest du dir vorstellen, damals, als du hier rausgegangen bist aus der TU München, wo du heute bist?
Nein, also ich glaube, ich konnte auf jeden Fall nicht ahnen, was sich so, sag ich mal, auf dem Weg alles dann nochmal für Pivots, wie du sagtest, oder für, sag ich mal, Wegtrennungen irgendwie ergeben. Aber was ich gemacht habe, ist so ein Stück weit meiner Neugierde zu folgen und ein Grundprinzip, was ich immer angewandt habe, ist, mit Leuten, die ich spannend finde, zusammenzuarbeiten. Und das hat mich dann eben auch, sag ich mal, immer dazu gebracht, den nächsten Schritt und die nächste Entscheidung zu treffen. Also ob jetzt mit dem Gründerteam, wo es ganz klar die Entscheidung für Patrick und Sebastian war, oder auch damals, als ich bei Audi, als ich in der Beratung gearbeitet habe, war es immer sehr stark geknüpft an die Personen. Und damit bin ich sehr, sehr gut gefahren und genau, werde das auch, sag ich mal, so beibehalten und kann es nur jedem auch empfehlen, der hier sitzt, sich mit Leuten zu umgeben, die einen inspirieren und von denen man lernen kann und dann kann es gar nicht schief gehen.
Wenn du das so sagst, ja, klingt das, als wärst du frei von all den Problemen, die du in deiner Diss angesprochen hast. Wenn ich mich recht erinnere, und da möchte ich doch gerne mal an den akademischen Teil zurückkommen, beschäftigst du dich mit kognitiven Biases und Heuristiken. Ja? Also die inneren Schweinehunde, die inneren Fallen, die man sich stellt, wenn man etwas nicht tut. Um so zu sein oder um so weiterzumachen, wie beobachtest du dich? Welche Heuristiken hast du im Kopf, die du besonders nutzt oder die du sagst, da muss ich noch dran arbeiten?
Gute Frage. Also ich glaube, das eine, das sind diese Sunk-Costs, die ich ja schon angesprochen habe. Also im Prinzip.
Also schlechtes Geld, gutes Geld,
genau,
schlechtes Geld
hinterher zu werfen. Schon investiert hat und man möchte quasi nicht sich eingestehen, dass das schlecht investiert war, ob das Zeit ist, ob das ein Schulabschluss, ein Studium, ein Beruf war. Da haben wir die Tendenz und wie gesagt, man kann kognitive Biases oder diese Heuristiken studieren und trotzdem ist man natürlich nicht davor gefeit. Also die betreffen mich auch und tagtäglich merke ich, wie ich in meine eigenen Biases irgendwie reinlaufe. Das Bewusstsein hilft auf jeden Fall, sich dann auch so ein bisschen, gerade wenn man wieder streng zu sich sein möchte und irgendwas nicht so gut läuft, auch zu sagen, okay, ein bisschen gnädig mit sich zu sein und zu sagen, okay, das nächste Mal mache ich es dann besser und das hilft definitiv, aber definitiv Sunk-Costs, andere Biases, was fällt mir noch ein? Ich glaube, einer, der auch in meiner Promotion sehr wesentlich war, ist der Familiarity Bias, also dass man, sage ich mal, sehr stark geprägt ist durch das Umfeld, durch das, was einem bekannt ist und so natürlich auch, sage ich mal, Dinge bewertet und das führt dazu, dass zum Beispiel Ideen, die einem vertrauter sind, als besser bewertet werden, als radikal neue, verrückte Ideen, die man vielleicht das erste Mal hört. Und das sind auch Dinge, die natürlich uns als Startup, als wir nach Ideen gesucht haben, sehr stark beschäftigt haben, wo man sich dann auch immer fragen musste, okay, sehe ich denn wirklich das gesamte Bild? Laufe ich da irgendeiner Illusion nach oder ist es wirklich eine gute Idee? Also da versuche ich immer wieder auch mal mich selbst zu challengen oder uns zu challengen und stelle dann immer wieder fest, man ist eben nicht gefeit davon.
Also dass du dich hier auf uns eingelassen hast, ist auf jeden Fall eine gute Idee.
Ja. So, kommen wir zur letzten Frage. Also ich glaube, Startups tun Deutschland sehr gut. Unternehmergeist wieder zu sehen und zu gründen und dann auch noch mit AI zu gründen, ist super. Was ist großartig am Gründersein? Mach mal kurz einen Werbeblock fürs Gründen.
Ja, das Großartigste finde ich, dass man so kreativ sein kann wie sonst nirgends. Es gibt im Prinzip niemanden, der einem die Regeln vordiktiert und man hat das gesamte Spielfeld und die Regeln für sich zum Definieren und das ist eine unglaubliche Freiheit, natürlich auch eine unglaubliche Belastung, weil mit all den vielen Möglichkeiten, in welche Richtungen man gehen kann, ist auch immer die Qual der Wahl, also für was entscheide ich mich jetzt und ist es die richtige Entscheidung. Aber ich hatte noch nie das Gefühl, wirklich so sehr meine eigenen Ideen umsetzen zu können und wirklich am Fahrersitz zu sein, als jetzt als Unternehmerin. Deswegen jeder, der selbst dieses Gefühl auch hat, was schaffen zu wollen, was zu bewegen, kann ich es nur empfehlen.
Tolles Plädoyer. Vielen Dank, dass du bei uns warst, liebe Anne. Ich denke, wir hören noch von dir, entweder als Unicorn oder mit dem nächsten Startup. Schön, dass du hier warst. In the world we explore. Digital wonders, business science galore, bytes and clicks and numbers in a new age song. Every code and data, join the journey along.
This digital era, grasp it with